Hallo und herzlich willkommen zu OSMDE 04. Die Blöße mit dem dritten, vierten vom letzten Mal gebe ich mir nicht nochmal. Ich begrüße meine beiden Kollegen Andi und Marc.
Hallo.
Hi.
Und heute ist der 1. Oktober 2012 und wir freuen uns, euch eine neue Folge des deutschen OpenStreetMap Podcasts präsentieren zu dürfen.
Genau, fangen wir an mit den Errata. Ihr habt uns ja schön fleißig Kommentare geschrieben, weiter so. Darin wurde unter anderem erwähnt, kein Name, dummerweise. Also wir hatten ja eigentlich nur um Namen gebunden, aber es war, ging um alles Mögliche, aber nicht um Namensvorschläge.
Daher der Aufruf, schlagt uns Namen vor. Wir haben selber ein paar Ideen, aber die sind alle total Mist und deswegen müsst ihr uns helfen.
Vielleicht sollten wir ja unseren Namen mal kurz reinschreiben nachher.
Und wenn diesmal wieder nichts kommt, dann füttern wir es ein bisschen an mit Ideen.
Ja. Ja, und ansonsten haben wir noch ein bisschen Verbesserungen, Erweiterungen zu unserem Android-Editoren oder Android-Kartenanwendungen bekommen. Und zwar zum einen, Locus benutzt ein Framework namens MapForge und für diesen MapForge kann man sich auch die Karten von irgendeiner Webseite runterladen, ohne dass man da extra per In-App-Purchase Zeug dazu kaufen muss. Das lädt man sich dann halt normal mit dem Browser runter, legt es an eine gewisse Stelle und dann kann der das auch. Und dann war noch, wir hatten ja auch noch OSM End erwähnt. Da gibt es auch eine Variante mit Bezahlversion davon, die minimal mehr Features hat, aber vor allem halt die Entwickler unterstützt. Das heißt, die versuchen halt auch so eine Kombination aus Open Source und trotzdem noch ein bisschen Geld reinbekommen.
Und außerdem wurde noch OSM Tracker in den Kommentaren erwähnt, der zwar eigentlich kein Editor ist, aber ganz praktisch ist, um Tracks zu erstellen, und zwar für Android. Der wurde
unter
da
Android und man kann es wohl dann direkt hochladen auf OSM.
Richtig.
Als Track. Gut. Dann Foskis, hat sich was getan, Marc?
Ja, genau. Also es geht ja um die Foskis 2013. Da hat mir ja letztes Mal gesagt, dass ich wo keinen Bewerber gefunden hatte. Da wurde ja wieder ein Aufruf gestartet. Inzwischen sind jetzt zwei Bewerber da. Es ist einmal die Hochschule, die Uni Potsdam und die Hochschule Rapperswil in der Schweiz. Und die haben also quasi eine kurze Bewerbung jetzt geschrieben und heute, jetzt zeitgleich eigentlich, ist ein IAC-Stammtisch, wo darüber entschieden werden soll, wer von den beiden es dann wohl machen soll. Vielleicht also gute Lösung oder gut, dass es jetzt doch zwei geworden sind oder zwei sich beworben haben. Ja.
Vielleicht sollten wir zu dem IAC-Stammtisch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar hat der Foskis als Verein regelmäßig, ich weiß gar nicht, wie oft ist das? Einmal im Monat?
Das ist einmal im Monat, ja.
Genau. Einmal im Monat ein IRC-Stammtisch, wo man sich auch als Nicht-Mitglied anmelden kann, also es ist nicht passwortgeschützt. Und mal gucken kann, wie da die Entscheidungsfindung so passiert, vielleicht auch als jemand, der gerne oder der drüber nachdenkt, Mitglied zu werden. Und kann sich da beteiligen und drüber mitreden, wie denn bestimmte Dinge entschieden werden und wie denn zum Beispiel so Sachen wie wann und wo die nächste Foskis stattfindet, das wird da diskutiert und drüber gesprochen. Und wenn man mal bei Google nach Foskis IRC-Stammtisch sucht, dann findet man auch die passenden Daten, um sich da mal anzumelden. Findet einmal im Monat statt an wechselnden Werktagen, also müsste eigentlich für jeden mal was dabei sein. Und es lohnt sich einfach mal reinzuschauen und mal zu gucken, wie so Entscheidungsfindung da passiert.
Ja, daneben kam jetzt vor einigen Tagen eine Einladung zu einem Foskis Arbeitstreffen. Das war letztes Jahr schon mal. Das ist ja eher ein strategisches Treffen. Das war letztes Jahr im Linux Hotel in Essen. Und dieses Jahr findet das auch wieder am 16. bis 18. November statt. Es gibt inzwischen eine Webseite im Wiki, wo das kurz beschrieben ist, der Ablauf auch, der Tagesablauf, wo man sich anmelden kann. Also das, wobei das gilt vor allem für Mitglieder, die sich ein wenig mehr im Verein engagieren wollen und so über die Zukunft von Verein mitdiskutieren möchten.
Was muss ich mir vorstellen unter einem Arbeitstreffen?
Arbeitstreffen, ja, das fängt morgens an. Wir machen die Agenda, wird kurz diskutiert, beziehungsweise die teilweise schon vorbereitet, einige Tage halt vorher. Und dann einen Tag lang die Zukunft des Foskes diskutieren.
Sehr schön. Klingt spannend.
Man kann auch alles im Wiki nachlesen vom letzten Jahr. Die Sachen, die gelaufen sind, die Sachen, die jetzt noch vielleicht aus zeitlichen Gründen nicht ganz funktioniert haben. Ja, also es war letztes Mal eine sehr angenehme Atmosphäre und ich denke, dieses Jahr wird das wieder genauso.
Kann ich auch nur empfehlen. Das Linux Hotel ist wirklich eine tolle Location. Ich war da mal zum Hack Weekend und das ist wirklich toll da. Also kann ich nur empfehlen, einfach auch mal wegen der. Nein, natürlich geht man nicht dahin, weil es da schön ist. Ist aber auch so.
Ja, nächstes Thema, oder? Wieder ja. Marc, und zwar, du wolltest ein bisschen was zu Stellenausschreibungen erzählen.
Wir haben Stellenausschreibungen. Und zwar der deutsche OpenStreetMap-Verein oder der Foskis betreibt ein OTRS, das ist so ein, wie nennt man das?
Ein Ticketsystem ein für Ticketsystem. E-Mails.
Ja, genau, ein Ticketsystem.
Das sorgt sozusagen dafür, dass keine E-Mail verloren geht in Bezug auf, dass auf alle mal eine Antwort geschrieben wird.
Genau, dahinter, also quasi, wenn du eine E-Mail schreibst an blog@openstreetmap.de oder Webmaster oder Verleih, dann landen die alle in diesem OTRS-System. Da haben einige Leute einen Account für und die können sich entsprechend da einlesen und antworten. Und genau für diese Antworten suchen wir noch jemanden, der vielleicht Lust hat, damit zu helfen.
Ist aber rein ehrenamtlich, oder?
Ja, natürlich, ist rein ehrenamtlich. Man kann selbst entscheiden, wie viel Zeit man da investieren will. Da kommen also wirklich die komischsten Fragen, Anfragen rein. Man muss jetzt nicht tief im Bereich Coding oder Wissen, also 10 Jahre USM-Erfahrung haben, sondern also meistens sind es ganz einfache Fragen von irgendwelchen Leuten, die gerade angefangen haben und die Fragen, ja, keine Ahnung. Also letztens hatte ich eine Frage, er hatte aber was in OSM-Bug gemacht und gefragt, warum das noch nicht in der Karte ist. Ja, haben halt kurz geschrieben, dass es einer machen muss. Mhm. Das war es dann schon.
Mhm. Mit wie viel Traffic muss ich da rechnen? Also wenn ich mich dafür bereit erklären würde, was muss ich da an Pensum? Oder muss ich ein gewisses Pensum erledigen?
Also zurzeit kommen da, glaube ich, so 5 bis 10 Anfragen die Woche. Mhm. Also es ist noch nicht wirklich die Welt. Aber man merkt schon, es wird mehr. Mhm. Also in den letzten Wochen wurde es auch mehr.
Also wenn sich da auch so ein paar Leute das teilen, also wenn sie 2, 3 drum kümmern, dann sind 5 bis 10 Anfragen die Woche ja nicht viel.
Da ist es wirklich nicht viel. Ja. Man muss halt nur jetzt vielleicht bereit sein, etwas länger dann einfach mitzumachen.
Ja. Wo kann man sich hinwenden, wenn man da dran Interesse hat?
Andreas, am besten direkt an Webmaster. Mhm. Ja. @openstreetmap.de. Daneben suchen wir natürlich auch noch jetzt einen Admin. und zwar der Server, der jetzige oder die jetzige OTRS-Installation läuft auf dem Server, da laufen noch viele andere Sachen drauf. Und die sind leider etwas veraltet, die Installationspakete auf diesem Server. Jetzt haben wir das Angebot bekommen, weil auch die OTRS-Installation selbst in einem eher ungepflegten Zustand ist, dass uns jemand aus der Entwickler-Community von OTRS selbst helfen würde, die Installation aufzufrischen, neu zu machen, besser zu machen. Und jetzt kam die Idee auf, vielleicht sollten wir das ganze OTRS auf einen ganz neuen Server bringen und dafür suchen wir einen Admin, der vielleicht Lust hat, diese OTS-Installation zu begleiten, auch seinen eigenen Wünschen und das in Zukunft zu pflegen und sich ein bisschen drum zu kümmern.
Welche Art Mensch sucht ihr dafür? Also ein Coder oder
jemand, der das? Also es wird wohl ein Linux-Admin, also jemand, der vielleicht ein bisschen Erfahrung in Linux hat, wäre vielleicht hilfreich.
Also er muss aber OTS jetzt nicht
OTS muss man nicht kennen. Nee, also das kann man auch aufsetzen, das ist auch wohl nicht so schwer. Also wir suchen vor allem jemanden halt, der vielleicht auch dann ein bisschen längerfristig bereit ist, sich darum zu kümmern. Und also wir könnten eventuell halt einen neuen Server besorgen und der könnte das von so wie er sich seine Umgebung einrichten möchte, könnte es genauso machen.
Okay. Gut, also Linux-Admins und an die Front.
Ja, und wann haben wir noch gleichzeitig das Hot-Projekt. Kennt ihr das eigentlich alle?
Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich weiß nicht, was es macht.
Das war doch dieses wir mappen, wenn irgendwo eine Katastrophe ist, wir machen da bessere Karten, damit die Leute vor Ort dann aktuelle Karten haben oder sowas.
Ja, genau. Die sind sehr aktiv gewesen und die suchen nämlich jetzt auch jemanden, der aber bezahlt ist. Weil die sind sehr engagiert, auch im Bereich von EU-Fördertöpfen, Weltbank-Fördertöpfen. Und da entsprechend gibt es jetzt wohl mehrere Stellen, die besetzt werden wollen. Aber leider, so wie ich mitgekriegt habe, ist da keiner bereit oder hat nicht die Kompetenz oder spricht vielleicht nicht Französisch oder so, weil Französisch wird da wohl immer gefordert.
Also die suchen, ja, was für Art von Menschen suchen die? Was muss ich können, wenn ich da helfen will?
GIS-Kenntnisse. Mhm. Dann, also so wie ich immer gelesen habe, Französisch, Sprachkenntnisse, wären wohl sehr vorteilhaft. Ja, und dann bereit sein, für ein paar Monate vor Ort das Projekt zu machen. Das ist, also ein Projekt ist so Leiter von so einer Crowdsourcing-Mapping-Projekt oder sowas. Also hat schon was mit OSM zu tun. Ja.
Gut, und falls das nichts für einen ist, aber man trotzdem an dem HOT-Projekt mitmachen möchte, suchen die natürlich auch immer Leute, die sich beteiligen beim Mappen. Also die sagen, okay, hier wieder irgendwo eine Überflutungskatastrophe, ich nehme die aktuellen Luftbilder und zeichne halt ein, wo jetzt die neue Grenze verläuft, weil da ist halt jetzt ganz viel Wasser. Wir hatten es ja das letzte Mal mit dem Fukushima-Zwischenfall. Also wenn man sagt, okay, in Französisch kann ich nicht, aber das HOT-Projekt interessiert mich trotzdem, kann man sich da, glaube ich, auch so beteiligen. Oder? Habt ihr da schon mal mitgemacht?
Also ich hätte da noch nie Gelegenheit oder die Zeit dazu mitzumachen.
Also ich habe mal, irgendwann habe ich mal einen Task. Die haben ja so einen Task-Manager, der ist sogar ganz nett, wo die Jobs in kleinere Stücke aufteilen. Und da hatte ich mal einen Task bearbeitet, einfach um zu gucken, wie das Task-System funktioniert.
Das wäre eigentlich ganz cool für alle möglichen Sachen. Also wenn man mal so drüber nachdenkt, so aufräumen nach Lizenzwechseln oder so.
Ja, das ist Open Source. Das kannst du runterladen und installieren.
Also,
es gibt auch mehrere Installationen, glaube ich.
Und wenn es nur ist, ich habe reingeschaut und festgestellt, es hat sich nichts geändert. Aber das könnte man natürlich sagen, okay, also ein gelöschter Weg ist ein humanitärer. Nein, das wird man natürlich nicht in deren System machen. Aber vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, wenn jemand sich das mal anschauen will, das für sowas zu benutzen.
Naja, an sich haben wir ja schon solche Systeme, die Bugtracker und so weiter.
Wobei es gibt ein bisschen neues, sowas in die Richtung. Habe ich jetzt.
Gut, also wir haben es alle noch nicht so richtig ausprobiert, ne? So wie das klingt.
Naja. Gut, nächstes Thema.
Nächstes Thema. Haben wir noch ein Thema?
Ja, die Knight Foundation. Die kam vor ein paar Tagen mit der Meldung raus, dass sie jetzt $575.000 in OSM investieren.
Was ist denn die Knight Foundation genau?
Es ist, glaube ich, eine amerikanische Foundation, die Projekte unterstützt im Bereich Journalismus, glaube ich, Open Data. So genau weiß ich es auch nicht. Aber die hatten einen Wettbewerb ausgeschrieben und da konnte man sich bewerben. Und da hat Mapbox die Bewerbung eingereicht, insgesamt OSM zu verbessern. Und ja, sie haben halt gewonnen. Unter anderem mit ein paar anderen Projekten auch.
Und was machen sie jetzt damit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich fand ja schon lustig, allein das Wort zu investieren. Das hört sich so an, als wenn sie was zurückrichten.
Ja, kriegen sie. Tolle Daten. Naja, aber die kriegen sie auch jetzt schon.
Ja, aber wenn man sich die Bewerbungsunterlagen anschaut, also mir ist nicht ganz klar, was sie jetzt machen wollen.
Ich meine,
habt ihr was gelesen? Also?
Ich hatte nur den Blogbeitrag von Jochen, der dann noch kam mit, was müsste man denn mal so, also der ist auf einen Teil, glaube ich, was sie da geschrieben hatten, mal die Infrastruktur irgendwie noch zu verbessern, mal genauer eingegangen und hat da mal ein paar Ideen aufgeschrieben.
Ja, wobei, also wo Mapbox ja wirklich stark ist, sind Tools zu bauen, die hübsch aussehen und leicht zu bedienen sind. Mhm. Und ich glaube auch, eine Sache ist, dass sie einen neuen Editor bauen wollen. Und ich glaube, da ging auch die Frage bei von Jochen hin, brauchen wir noch einen zweiten Yosem oder einen zweiten Potlatch, besser gesagt?
Naja, es ging dann eher, wenn ich eher ein bisschen mehr drum mit so, wenn wir mit unserem freien Datenmodell, also klar, jeder, der die Daten verarbeiten machen möchte, der kann einfach das Zeug, was er nicht braucht, ignorieren. Aber halt ein Editor kann das wohl nicht. Und deswegen hat er, glaube ich, so ein bisschen dafür argumentiert, dass man doch mal so gewisse Regeln einführt, wie zum Beispiel, dass ein Highway nicht gleichzeitig eine Straße und eine Eisenbahnschiene, ein Way nicht gleichzeitig eine Straße und eine Eisenbahnschiene sein darf und so weiter. Aber
also ich meine, die Frage ist jetzt ja nicht neu. Wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass Firmen gesagt haben, wir haben irgendwie hier Geld, wir würden euch gern Geld geben. Wo sollen wir es denn hin überweisen? Und dann hat man so ein bisschen Schulter gezuckt und überlegt, naja, wenn wir jetzt so viel Geld kriegen, also wirklich auch mal größere Summen, würde uns das denn überhaupt helfen? Also wird das Projekt dann nicht in gewisser Weise auch abhängig von der Firma, die da was spendet oder was gibt? Und was, wenn die sich dann übermorgen überlegen, ach so, naja, nee, jetzt bezahlen wir den Server halt nicht mehr, den wir dann mal vielleicht in Zahl für 5 Jahre finanziert haben oder so. Und ich weiß nicht so genau, wo man denn wirklich am schlausten Geld hinstecken sollte in so einem Projekt. Also ich meine, Server finanzieren ist eine Sache. Und das schadet nie, weil dann wird alles schneller und naja, ein Stück zumindest.
Nee, aber du brauchst auch Leute, die sich um diese Server kümmern und so weiter. Und da bringt nichts, wenn du die Server irgendwie im Rack stehen hast, aber sie tun nichts, weil niemand dazu kommt, da mal die passende Software aufzuspielen und so weiter.
Ja, aber mit der Story kannst du ja nicht an so einem Wettbewerb teilnehmen. Mhm. Also kannst du ja nicht sagen, ich möchte die Server schneller machen. Da gewinnst du ja nicht. Da erzählst ja keine gute Story. Also so gesehen haben sie es ja schon richtig gemacht, dass sie gesagt haben, wir wollen ja echt einen coolen Editor machen, damit mehr Leute mithelfen.
Mhm. Ich habe mir halt überlegt, so ein bisschen, also so Sponsored Work, so Sponsored Programming, finde ich eigentlich ganz gut, weil es gibt so Sachen, die wir die ganze Zeit immer sagen, das müssten wir mal machen, aber das kriegen wir nicht hin. Also zum Beispiel sowas wie mal eine skalierende Haupt-OSM-API, die man eben auch mal auf 10 Server verteilen kann. Das müsste man mal machen. Und dann am Ende kommt dann doch, naja, ich habe jetzt hier noch irgendwie ein bisschen Performance rausgekratzt und wir schaffen das jetzt in noch ein paar weniger CPU-Cycles. Und dann werden halt, die Teile werden jetzt von was ist Rails, Ruby on Rails, ein Stück weit nach C++ geportet, weil dann ist es halt, dann kommen wir mit demselben Server, den wir haben, noch ein bisschen länger hin. Oder auch mit dem nächstgrößeren Server, aber so richtig Skalierbarkeit. Wir wissen alle, dass wir das mal bräuchten, aber es traut sich halt auch keiner so richtig zu machen, weil es halt eine größere Änderung wäre.
Naja, das ist halt immer die Frage. Also, und ich glaube, ihm geht's ja da, also Mapbox geht's da eigentlich gar nicht drin. Weil, das Zitat, das ich jetzt bringe, ist einfach, sie möchten es einfach machen, so wie arbeiten, und sie möchten openstreetmap.org mehr social machen, um, ja, damit die Community schneller wächst und, ja, dann weiter schneller wächst und so weiter. Ja, okay, und sie möchten noch drum kümmern, dass es für die Leute einfacher wird, Daten da rauszubekommen.
Also rausbekommen sehe ich auch so, mit dem Reinbekommen ist so eine Geschichte. Wenn man es halt immer noch einfacher macht, dann beschäftigen sich die Leute halt irgendwann auch nicht mehr so viel damit. Und dann bekommt man viele, viele, viele Nutzer, die sehr oberflächlich mal was machen und wenige, die dann auch, sagen wir mal, den Community-Aspekt wahrnehmen und sagen, ja, da sind auch, also ich fahre da mal hin, ich schaue mir das mal an, ich sag mal Hallo vielleicht sogar. Und ich weiß gar nicht, ob, also ich sind jetzt ganz allgemein so Bedenken aus dem Bauch raus. Ich weiß gar nicht, ob einfach mehr Benutzer, die mit noch weniger Einarbeitungszeit einfach mal ein bisschen was machen können, ob das sogar das ist, was wir wollen. Was mit dir?
Naja, wir hatten ja zum Beispiel schon so Editoren, die ein bisschen besser gemacht waren. Also wir hatten ja das letzte Mal auch Mapsen von CloudMate, die ja das ein bisschen von grafischen her so richtig schöne Bildchen, wo du halt auswählen konntest, wo dann wirklich so ein gezeichnetes Bild von der entsprechenden Straße und so weiter hattest. Und das hat ja anscheinend nicht funktioniert. Die meisten haben trotzdem Potlatch und Chosen weiterhin verwendet und der wurde jetzt auch wieder eingestellt. Ja.
Wobei gegen so Spezialeditoren an sich, also dieser VMAP-Editor, der funktioniert ja auch.
Also ja klar, aber das ist halt mal wieder so, ja, stimmt.
Also ich bin einfach mal gespannt, was sie vorhaben. Angekündigt war ja auch, dass sie ein bisschen im Kontakt mit der Community bleiben wollen oder also mal Ideen reinstellen wollen. Also darauf hoffe ich.
Jo. Also wenn ihr wisst, was wir mit $575,000 machen sollen, dann schreibt doch mal was in die Kommentare. Wir geben es dann weiter.
Ja,
dann mal weitergehen?
Ja.
Ein Riesenthema jetzt.
Ja.
Auf jeden Fall für einen Teil der Bevölkerung.
Ja, es gab ja sehr unterschiedliche Kommentare, die einen fanden, das neue Maps, von Apple in iOS 6 integriert war, total toll. Vor allem die 3D-Ansicht und so weiter.
Also wollen wir es mal ein bisschen sequenziell durchgehen?
Ja, gerne.
Okay, also, was ist passiert? Apple hat iOS 6 released, also die neue Version ihres Betriebssystems. Darin neue Karten. Was ist neu? Sie sind nicht von Google.
Also erzähl genau, also mal, was gab es vorher?
Was gab es vorher? Ja, vorher gab es Google Maps. So, das waren die Karten auf iOS. Man hatte Pixelkacheln. Also technisch gesehen sind es halt so PNG-Bildchen gewesen, wie wir sie ja auch überall benutzen. Man hatte Suche und Umkreissuche. Man hatte Suche nach Lokalität, also Suche nach Pizzeria zum Beispiel. Man hatte
aber auch zum Beispiel Street View und so. Also das ganze Zeug von Google sozusagen auf der iOS-Plattform. Die Anwendung wurde im Prinzip von Apple halt programmiert und sie haben halt die Daten von Google da genutzt.
Genau. War und aber hinter dem, was die Android-Fraktion von Google bekommen hat.
Also ich wollte gerade sagen, hat das denn wirklich Apple programmiert? Ich habe immer gedacht, das wäre Google.
Ja, das hat schon Apple programmiert.
Okay.
Aber sie haben
die dann kein Turn-by-Turn und so? Weil das hat ja gefehlt, definitiv.
Es waren halt, denke ich mal, alles so Lizenzen, Vertragsgeschichten. Also genau. Zum Beispiel auch, dass iOS keine Vektorkarten bekommen hat. Also Vektorkarten sind halt toll, wenn du schlechten Internetempfang hast, dann sind sie einfach kleiner im Zweifelsfall. Kann man auch mal besser reinzoomen und wenn er nachlädt, wird die Straße noch ein bisschen glatter. Wenn man bei Pixelkacheln reinzoomt, dann ist halt wirklich dann pixelig. Also das ist auch so ein Feature, das die Android schon ewig hatten und was bei iOS einfach nie kam.
Genau, also man muss das wirklich sehen, dass das Maps war ja schon bei der ersten iOS-Version mit dem iPhone, das noch gar kein UMTS konnte, mit dabei.
Und ich glaube, danach hat sich auch nichts mehr getan, oder?
Also für mich. Ja, es kam dann Fußgänger-Routing und Bus-Routing in den USA kam dazu.
Ja, oder? Nicht nur in den USA, aber.
Achso, also okay, bei mir hat es nie funktioniert.
Wo halt Google die Daten hatte.
Und dann kam irgendwann Traffic-Overlays kam noch dazu. Das, ja, daran erinnere ich mich. Und dann kam halt, dass die Karte sich dreht, aber das hatte eher damit zu tun, dass das Gerät dann auch einen Kompass hatte. Aber das haben sie alles auf den Pixelkacheln gemacht.
Ja, und also sozusagen, ich glaube, das mit dem Verkehr war das erste Mal, dass die Android-Version was schneller hatte als die iOS-Version. Also das hattest du auf Android halt plötzlich mit einem Update und es hat ewig gedauert, bis das auch wieder auf iOS dann noch rübergekommen ist.
Ja, genau. Und jetzt mit dem neuen Release hat Apple gesagt, Google, goodbye.
Ja, es kam noch eine Episode dazwischen. Achso. Es kam nämlich noch dazwischen, dass es mit dem letzten Update für iOS 5 diese, also es gibt von Apple auch noch eine App, die nennt sich iPhoto. Darin kann man seine Fotos archivieren und reinladen. Die gibt es für Mac, die gibt es auch fürs iPad und fürs iPhone, soweit ich das weiß. Also ich habe sie selber nicht. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man sich seine Fotos auf einer Karte anzeigen lässt. Also man sagt, zeig mir mal Pins, da wo ich überall Fotos aufgenommen habe. Und dann macht ihr da Pins rein. Da war früher Google drin. Und mit Version, mit einem der letzten Updates, waren da auf einmal neue Karten drin. Und
auch unter iOS? Ich dachte, das sei nur die Mac OS X-Variante gewesen, die da jetzt plötzlich Apple-eigene Karten benutzt hatte.
Das kann schon sein. Wie gesagt, ich weiß es nicht so richtig genau.
Also auf jeden Fall, Apple hat plötzlich, das war so das Erste, was man von ihnen gesehen hat, sie haben ein eigenes Kartenrendering und damals hat man auch festgestellt, dass sich gewisse Gebiete dann doch sehr mit den USM-Daten von vor einem Jahr oder eineinhalb, zwei Jahre oder so deckungsgleich waren.
Genau.
Und damals war es eben nicht angekündigt, also es stand eben nirgends OpenStreetMap, was ja
nicht ganz. In den Credits stand schon.
Dann stand es erstmal nicht.
Am Anfang. Gut,
und dann haben sie mit einem der nachträglichen Releases haben sie halt reingeschrieben, ja, okay, in iPhoto haben wir jetzt auch OpenStreetMap-Daten verwendet. Oder haben wir OpenStreetMap-Daten verwendet. Und dann dachten sich alle schon so, wow, geil, bald OpenStreetMap auf dem iPhone und auf dem, weil dass sie Google kicken würden, war ja irgendwie naheliegend. Und was ist passiert?
TomTom hat gesagt, die Daten seien von ihnen. Von Apple hat man, glaube ich, dazu noch gar nichts gehört.
Auf dem iPhone, da steht ganz groß TomTom drunter. Also was ist passiert? Apple hat iOS 6 released, darauf ist eine Kartenanwendung und die Daten darin sind zumindest nicht komplett von OpenStreetMap, sondern größtenteils von TomTom. Also wenn man die Karte anguckt, dann sieht man auch unten drunter so ganz klar das TomTom-Logo. Und sie stimmen auch an vielen Stellen nicht überein mit den OSM-Daten. Da steht genau drunter, Daten von TomTom und anderen.
Genau, von anderen. Also es scheint ja ein Sammelsurium, inzwischen hat man ja über die letzten Tage aus China gehört, aus anderen Ländern. Also sie haben sich wohl aus verschiedenen Datenprovider Daten zusammengesucht. Unter anderem auch OpenStreetMap, die Vermutung.
Genau. Ja. Also es gibt da so ein Screenshot von Islamabad, wo man sieht, dass es sehr ähnlich ist zu OSM.
Das heißt, die aktuelle Vermutung ist, dass es sich pro Land oder pro Region oder pro sonst irgendwas verschiedene Datenprovider ausgesucht haben, aber sozusagen sie nicht untereinander gemischt haben.
Ja, und irgendwie ging so nach ein paar Stunden der erste Shitstorm los. Das habe ich auf jeden Fall gedacht.
Richtig. Also erst alle so, wow, cool, Karten. Und dann auf den zweiten Blick so, hä? Hä? komische Sachen? Komische Fehler oder auch Ungeschicktheiten drin. Und naja, da kann man halt jetzt drüber diskutieren, was davon Fehler sind und was davon halt noch nicht so ausgereift ist. Ja, und vielleicht sollten wir eine Sache noch dazu erklären. Sie haben eine Sache gemacht, die es bisher, also jetzt gibt es auch schon bei Google zum Teil anscheinend, aber hatte ich bisher noch nicht gesehen. Was sie aber wirklich jetzt neu gemacht haben, ist, sie haben 3D-Scans von Städten mit reingepackt. Also wenn ich jetzt in eine Stadt gehe, die unterstützt wird, zum Beispiel Berlin Hauptbahnhof, kann man mal gucken, und schalte auf Satellitenmodus, dann habe ich unten links so ein kleines 3D-Knöpfchen. Und wenn ich da drauf drücke, dann kippt die Welt und ich sehe wirklich in der 3D-Perspektive alle Gebäude. Also wirklich alle Gebäude mit allen Modellen. Und nicht nur die Gebäude, sondern zum Beispiel auch die Bäume sind in 3D erfasst. Und man kann sich dann durch diese Welt drehen und durchbewegen und sieht die Bäume von allen Seiten, von rechts und links. Was hat das mit Karten zu tun? Sie legen dann obendrauf auf diese 3D-Modelle auch noch ihre Straßendaten. Und da fängt es dann an manchen Stellen ziemlich fies zu werden. Zum Beispiel gibt es ein, zwei Brücken, wo sie halt die Brücke auf, sagen wir mal, die Wellenoberflächenkämme drüberlegen. Das heißt, die geht halt so hoch und dann geht sie wieder runter und dann geht sie wieder hoch und dann geht sie wieder runter, wie so ein Wellenkamm. Und das zeigt das Teil einem halt auch so an, dass die Straße da wohl sehr wellig ist. Also so Sachen sind dann zum Beispiel aufgekommen. Was ist euch denn so an Fehlern begegnet noch?
Also was ich festgestellt habe, ist, dass die Luftbilder in den Innenstädten schon eine akzeptable Qualität haben, aber schon in den Außenbereichen dann eher Landsat-Qualität bekommen. Also wirklich nur noch Pixelbrei.
Weiß man, was die für Luftbilderquellen verwenden?
Ganz nutzen? Viel wahrscheinlich.
Ich glaube, die kaufen auch wieder alles zusammen, was sie kriegen können irgendwie, ne?
Ja, also ich habe zum Beispiel hier gesehen von Königstein in der Nähe von Wiesbaden, da ist halt alles schwarz-weiß. Da ist die Welt halt schwarz-weiß. Aber komplett.
Dafür hoch aufgelöst. Also was er wohl auch noch nicht so ganz hinbekommen ist, die verschiedenen Quellen miteinander zu verbringen. Also ich habe so ein Bild gesehen, da hat man 4, 5 verschiedene Satellitenbilder kombiniert gehabt.
Was mir aufgefallen ist, dass sie das mit den Wolken wegrechnen auch noch nicht so hingekriegt haben. Also normalerweise fliegt man ja irgendwie 2, 3 Mal drüber an verschiedenen Tagen und nimmt dann immer die Teile des Bildes, die halt gerade nicht von Wolken bedeckt sind und baut sich daraus ein komplettes Luftbild ohne Wolken zusammen. Aber mein gesamter Ort ist halt eine weiße Wolke. Also da ist wirklich, führen zwar Straßen rein, aber man sieht nicht, sondern also man sieht ein paar Gebäude noch also am Rand, aber im Prinzip ist es komplett von einer Wolke bedeckt. Und da gibt es ja einige Städte, die so zu sind.
Wobei, ich muss ehrlich sagen, also in den ersten Tagen hat man wirklich das Gefühl, das ist totaler Bullshit. Also was Apple da sich erlaubt hat, das wäre überhaupt nichts. Ich habe es dann ausprobiert selbst und ich muss sagen, für mich funktioniert dieses Turn-by-Turn mit den Karten bisher sehr gut.
Genau, also das ist vor allem auch das, was sie jetzt wirklich neu gemacht haben und eigentlich auch allen anderen voraus sind, ist die Kombination von Turn-by-Turn, also das klassische hier links abbiegen, hier rechts abbiegen, in Kombination mit den Staumeldungen und Verkehrsmeldungen und so weiter. Das heißt, unter Android, wer das kennt, wenn man da die Google Maps-Applikation nimmt, da sieht man zwar diese ganze Unterscheidung von grün, gelb, rot und schwarz, also wie fließt da der Verkehr, aber man sieht nicht, was ist denn jetzt der Auslöser davon. Und was sie da eben wohl sehr gut hinbekommen haben, ist, dass dann auch die Verkehrsmeldungen mit drin sind. Das heißt, da sieht man dann, okay, da ist jetzt ein Unfall und die tun das seit 2 Stunden rum und da sind auch Meldungen da, dass das auch noch so lange dauern würde, weil da irgendein Bus umgekippt ist oder sonst irgendwas. Das heißt, sie haben da einfach sehr, sehr gute Daten eingekauft, wahrscheinlich die von TomTom oder sonst irgendwas. Und das gab es wohl mobil auf Smartphones bisher noch nicht so.
Ja, das...
Auf jeden Fall nicht für den Preis.
Was man auch sagen muss, ist, dieses Turn-by-Turn-Navigation zusammen mit Siri funktioniert erstaunlich gut. Also ich hatte mal, so war ich halt unterwegs und ich habe es jetzt nur mal aus Spaß getestet und habe halt gesagt, so, führ mich nach Hause. Und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, ich führe dich jetzt zur Privatadresse von mein Name hier. Und dann sagte er dann irgendwann so, jetzt rechts abbiegen. Und dann, also ich habe noch Podcast nebenher gehört, dann dämmt er halt den Podcast ein bisschen runter und sagt einem dann halt, man soll hier rechts abbiegen. Aber auch das ist noch nicht so hundertprozentig. Zum Beispiel hat er mir vor der Ausfahrt 3 Kilometer vorher Bescheid gesagt, in 3 Kilometern rechts abfahren. Aber an der Ausfahrt selber hat er da nichts mehr gesagt. Also wenn ich jetzt nicht genau gezählt hätte, wäre ich halt dran vorbeigefahren. Aber ich wusste ja, wo ich hin muss ja nach Hause. Aber das könnte man durchaus sich vorstellen als Alternative zu bestehenden Apps mit keine Ahnung, was gibt's da, Navigon zum Beispiel. Also das kann man durchaus mal ausprobieren, kann man eigentlich mal ausprobieren und dann mal berichten, wie es so ist.
Also ich habe für mich entschieden, die Applikation so ist eigentlich gut genug. Was dir ja wirklich noch fehlt, ist, denke ich, diese Schilder, wie heißt diese Spurassistenz, wie es dann manchmal genannt wird. Also das fehlt zu den großen, teuren Applikationen noch. Aber ansonsten.
Ja, okay, das macht aber zum Beispiel Google Maps eigentlich auch nicht.
Genau.
Das machen die
auch nicht.
Also ich habe es im OSM-End neulich mal gesehen, dass sie es tatsächlich machen. Die blenden da oben ein, welche Spuren da jetzt gehen. Und sonst kenne ich eigentlich keine andere App für Smartphones, außer okay, ich kenne halt die kommerziellen oder nicht, die das wirklich schön machen.
Also auf dem Navigon, das ist halt so ein Kaufgerät, das ich habe.
Ja.
Das ist schon ziemlich gut. Also die zeigen wirklich, also es sind jetzt nicht wirklich reale Renderings oder so. Die Straßengeometrie ist auch nicht wirklich drin, aber die haben halt Bilder für 2 Spuren geradeaus, 1 rechts. 2 Spuren geradeaus, 1 spaltet sich ab, aber geht gerade weiter. So. Und die haben halt für alle möglichen Situationen da ein Bild und zeigen dir halt dieses Bild an. Oder auch so Tunnelverhalten ist da auch sehr gut, wo das iPhone auch nicht wirklich gut ist.
Also, ja. Aber ich denke, für den ersten Wurf, muss ich sagen, ist das schon recht ordentlich.
Was ich halt nicht so gelungen fand, waren diese POI-Geschichten. Also ich habe zum Beispiel bei mir im Ort so 3 Supermärkte und davon kennt er einen nicht und einen malt er wohin, wo, also wirklich weit weg. Da war mal ein Supermarkt, aber der hieß anders und den gibt es nicht mehr. Das ist ihnen aber anscheinend nicht bekannt geworden, also weiß nicht. Und das ist halt schon so ein bisschen, naja, also
naja, aber da
OSM wäre auch besser gewesen.
Ja, das konnten sie halt zu dem Zeitpunkt noch nicht verwenden. Also die alte Lizenz liest es ja auch nicht so einfach zu, das nachhaltig zu vermischen.
Das ist übrigens auch sehr interessant. In den Ländern, wo sie wahrscheinlich OSM benutzen, funktioniert meistens das Routing auch nicht.
Keiner traut sich was zu sagen. Also die Frage, die
okay, ich dachte jetzt, das Audio könnte jetzt sehr ausgefallen.
Nein, also die Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, war, also ist nur so eine Theorie gewesen und wahrscheinlich trifft es auch nicht zu und ich nehme OSM ein bisschen zu wichtig, aber ich habe halt so überlegt, für wann war denn der Lizenzwechsel geplant? Für wann war denn das iOS 6 Release geplant? Kann es sein, dass es Ihnen vielleicht irgendwie in die Parade gefahren ist, dass wir so lange gebraucht haben? Also hatten Sie vielleicht sich schon darauf vorbereitet, das jetzt zu benutzen und es war halt noch nicht unter der richtigen Lizenz verfügbar zum Golden Master Release und dann haben sie halt das, was sie so für die Entwicklungszeit hatten, ausgepackt und veröffentlicht und jetzt, vielleicht gibt es ja dann mit dem nächsten Release dann...
schwer vorstellbar. Wird sehen. Man kann durchaus auch, sie haben da schon auch gelernt von den ganzen anderen Seiten, man kann dann durchaus auch melden, dass diese POIs nicht aktuell sind und auch neue POIs vorschlagen und so weiter. Das haben sie da auch schon mit eingebaut.
Ja, ich hatte auch einen Kommentar oder einen Blogartikel gelesen, irgendwie, willkommen Apple, Maps machen ist nicht ganz so einfach, oder?
Hm. Ja.
Es ist halt ein schwieriges Geschäft, muss man ja zugeben. Und Google war im ersten Jahr auch nicht so gut, wie sie jetzt sind.
Ja, aber die Anforderungen sind andere heutzutage. Also bei Google war es halt cool, dass man die Karte mit der Maus hin und her dragen konnte. Das war halt cool, das gab es vorher nicht. Aber damit beeindruckst du halt heute keinen mehr. Also wer das nicht kann, der zählt halt nicht als Karte. Also als Kartenanbieter.
Wobei ich...
Ja, also bleibt spannend.
Ja, ich finde aber aus Apples Sicht mussten sie den Schritt jetzt irgendwann machen. Es ging nicht mehr.
Das stimmt. Vielleicht auch aus Googles Sicht. Vielleicht war auch das einer der Gründe, warum das halt jetzt so ist. Also wenn sie wirklich keine Wahl mehr hatten. Weil Google fängt ja auch gerade an, das jetzt zu monetarisieren und zu sagen, ja, unsere Maps sind halt nicht umsonst, die sind eigentlich sogar ziemlich teuer. Und vielleicht haben sie da mal gesagt, so, und jetzt pack mal ein bisschen was auf den Tisch.
Also ich finde gut, dass jetzt demnächst zwei da sind. Soll die bessere App gewinnen.
Ja. Naja, die waren ja vorher auch schon da. Also was vor allem jetzt mal interessant wird, ist, dass den Leuten langsam klar wird, dass es ein Unterschied ist zwischen Datenprovider, also Datenquelle und so weiter, sowas wie Navtech, Teleatlas und so weiter, und dann wirklich den konkreten Anbieter, der daraus dann irgendwelche Produkte steckt, sei es Google, sei es Apple.
Ja, TomTom sah sich ja genötigt, nochmal kurz zu sagen, dass ihre Daten genauso an Google geliefert werden, und was daraus gemacht wird, ist noch eine andere Sache.
Ich hatte ein Gerücht gehört, ich weiß nicht, ob es wahr ist, ich hatte ein Gerücht gehört, dass TomTom sogar sowas gesagt haben soll wie, naja, unsere Daten waren ja eigentlich nur für Routing gedacht. Wenn ihr daraus Karten machen wollt, ich meine, pff, euer Bier, aber dafür waren sie nie gemacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, also das jetzt mal in Klammern gesetzt, aber man sieht halt schon ganz schön, dass im Endeffekt die Leute, die die Anwendung draus machen, am Ende die Schippe auf den Kopf kriegen und nicht die Daten da geliefert haben.
Ja, und man muss natürlich auch jetzt ehrlich zugeben, ich habe heute noch einen Artikel gelesen, die Chinesen scheinen mit der Karte sehr zufrieden zu sein.
Mhm.
Da muss wohl Google sich nicht so richtig viel Mühe geben. Also es kann auch schon direkt von Anfang an besser sein.
Ich sehe ja auch gerade, dass Apple tatsächlich im Moment Jobs ausgeschrieben hat für Kartografie.
Dutzende.
Also OpenStreetMapper mit niedrigem Gehalt bei Arbeitgebern, bei denen ihr kein OSM machen dürft.
Dahin. Ja, also... Ich würde es durchaus auch mal interessant sehen, wenn Google, wenn Apple, wenn sonst irgendwelche Anbieter, die bisher kommerzielle Quellen verwendet haben, sich auch mal jetzt OSM da anschauen. Aber klar, die Daten sind nicht überall so gut wie in Deutschland. Aber ja.
Ja, aber gerade in Deutschland hätte man sie ja benutzen können. Also, ich meine, sie sind da, sie sind echt gut. In anderen Ländern haben sie es ja anscheinend hingekriegt. Also, ich meine, in China sind die OSM-Daten nicht so besonders toll, soweit ich das einschätzen kann, weil es halt da auch mit GPS und so schwierig ist. Aber offensichtlich haben sie da ja sehr gute Daten gekriegt irgendwoher. So, aber gerade in Deutschland hätten sie halt mit OSM echt einen goldenen Pott gewinnen können.
Naja, ich glaube, es war halt dann doch dieses 3D-Zeug, also, weil du kriegst ja dieses 3D-Geometrie und so weiter.
Aber die haben sie ja selber erfasst. Da sind sie ja mit Helis drüber geflogen und haben 3D-Fotografie gemacht.
Also ich weiß durchaus, dass sowas wie Teleatlas und Navtech durchaus heute auch so 3D-Daten im Angebot haben.
Aber die 3D-Daten reichen ja nicht. Also um sowas zu machen wie die iOS 6 3D-Karten, musst du ja einmal die Geometrie haben mit einem Laserscanner. Du musst aber außerdem auch noch die Texturen haben von allen Seiten. Das heißt, du brauchst halt Schrägkameras an deinen Helikoptern oder an deinen Flugzeugen, mit denen du drüber fliegst und quasi von beiden Seiten oder von allen vier Seiten Texturen aufnimmst.
Ja, aber das ist ja an sich nichts Neues. Also Bing, also der Kartendienst von Microsoft und unter anderem Kartendienst, hat so ein Schreckbild an sich nicht so ewig. Und Google hat die jetzt auch in den niedrigen Zoom-Stufen inzwischen mit eingebaut. Also ich denke durchaus, dass da auch so Zeug kombiniert wurde. Aber ja, wir müssen uns mal ein bisschen mehr einlesen, oder wahrscheinlich ist es auch einfach gar nicht noch nicht bekannt.
Ja, es ist einfach gar nicht möglich, sich da einzulesen, fürchte ich.
Ja, Apple wird nichts verlauten lassen.
Doch, sie haben was verlauten lassen. Sie haben, also es gibt einen Brief, der da von Tim Cook geschrieben wurde, to our customers, wo er beschreibt, dass sie Weltklasse-Maps machen möchten und es ihnen leid tut, dass sie so viel Frustration verursacht haben und sie ständig dabei sind, sie besser zu machen. Also sie haben sich verlauten lassen, aber halt nicht, was die
Technik... Ja, aber halt nicht, wie sie es machen und was genau dahinter steckt und so weiter. Was natürlich für die technisch interessierten Leute durchaus interessant wäre.
Wir sollten mal einen Hintergrundreporter einschleusen.
Oder wenn jemand da arbeitet.
Ja, uns ein Vögelchen zwitschern mag. Na gut.
Ach, das ist doch alles total unter NDA. Naja. Okay.
Weiter geht's.
Irgendwas zu dem Thema? Eigentlich nicht, ja. Ja.
Ja, doch, eine Sache sollten wir noch erwähnen. Nämlich eure Meinungen interessieren uns. Also schreibt uns doch mal in den Kommentaren, was ihr so findet. Also ob ihr es probiert habt, ob ihr es gut findet, ob ihr es gut genug findet. Und vielleicht auch, was ihr dann stattdessen benutzt, wenn es euch nicht gut genug ist.
Ja, dann nächstes Thema. Überschrift ist sozusagen groß, mal Open Data. Und ich denke, da ja, fangen wir erstmal mit den Fahrplandaten von der Bahn an.
Oh je, das ist ein trauriges Thema. Naja,
was heißt traurig? Ich hatte es mal vor ein paar Wochen für die Wochennotiz aufgeschrieben, dass auf einmal alle Daten Deutschlands zur Verfügung standen. Unter einer ODBL-Lizenz.
Ja, naja, wir müssen anders anfangen. Also, okay. Was das Ganze ins Rollen gebracht hat, war, dass die Deutsche Bahn jetzt ihre Daten Google bereitgestellt hat, beziehungsweise es wurde halt groß veröffentlicht, wenn du jetzt auf Google Maps auf Public Transport, also per ÖPNV stellst, dann funktioniert das sogar auch in Deutschland. Es kommt nicht immer diese Meldung mit in Ihrer Region nicht verfügbar, aber und zwar mit allem, was die Deutsche Bahn macht. Das heißt, Züge, S-Bahn und so weiter kannst du jetzt auch direkt auf Google Maps planen.
Also mit den Daten meinen wir halt, wann fährt welche Regionalbahn wo ab, wo hält sie überall, wie lang braucht sie von Haltestelle A nach B und bis wie viel Uhr kann ich damit noch fahren. Also die gesamte Fahrplaninformation mit Uhrzeiten.
Wobei zeitlich gesehen war schon die Veröffentlichung davor, meine ich.
Ja, klar, aber das hat halt da niemand interessiert.
Okay.
Mehr oder weniger.
Und dann war die Frage, warum nur Google?
Genau, also es in allen Berichten, die ich dazu gelesen habe, hieß es halt, ja, schön, dass es jetzt Google gegeben habt, aber hey, warum gibt es das nicht für andere Leute raus? Und im Hintergrund ist da auch so ein allgemeines Datenformat, das durchaus auch dafür gedacht ist, dass andere Leute das bekommen. Aber die Deutsche Bahn sagte, ja, nee, da möchten wir ja schon die Kontrolle drüber haben, wer was tut. Und dann kam eben noch der, ja, wie heißt er denn? Markus? Nein, Michael hieß er, mit seinem Open Plan B-Projekt und sagte, ja, wenn ihr die Daten wollt, nehmt sie doch. Und das führte dann wieder dazu, dass die Bahn relativ angepisst war. Und zwar hat er aus einer Offline-CD oder einem Programm, das eigentlich für Offline-Routenberechnung für Bahnlinien und so weiter gedacht war, die Daten extrahiert und dann eben ja, unter einer Lizenz, geschweige denn, ob er es jetzt wirklich getan hat, also unter einer freien Lizenz, konkret der ODBL, als Chosen online gestellt. Also ein Format, das man relativ einfach maschinenlesbar.
Und vor allem hat er es halt in BitTorrent gepackt und hat gesagt, so hier bitte einmal sieden. Das heißt, es ist jetzt halt auch auf eine Art verfügbar, die man nie wieder aus dem Internet kratzen kann. Also selbst wenn sie ihn jetzt mal dazu nötigen, das nicht mehr zu tun, und dann bleiben die Daten halt für alle Ewigkeiten irgendwo verfügbar.
Genau, wer konkret mehr dazu erfahren möchte, warum er das getan hat und so weiter, also er hat da vorhin durchaus schon mit den Leuten von der Bahn geredet, hatte glaube ich sogar auch auf der Vorstandsebene ein Treffen, wo er gesagt hat, ja, entweder ihr gebt die Daten frei oder ich mach's.
Nee, so hat es glaube ich nicht gesagt.
Ich glaube schon.
Also so zumindest behauptet er das einem anderen Podcast.
Genau, und zwar Logbuch Netzpolitik Folge 38. Die ersten 38 Minuten geht es da eigentlich nur um das Thema, wo er persönlich da ist, zusammen mit Linus Neumann und Tim Brittler, die Standard, wie den Podcast heißt, machen und erklärt da seine Beweggründe und so weiter. Also kann ich eigentlich nur empfehlen.
Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, ihm dabei zuzuhören, wie er das erzählt, auch wie er versucht, die Bahn davon zu überzeugen, das zu machen. Und wie er auch beschreibt, wie denn da die Besitzrechte dieser Daten eigentlich sind. Weil es ist nämlich gar nicht nur so einfach zu sagen, die Bahn hat die Daten und sie möchte sie nicht freigeben, sondern es gibt da auch noch andere Firmen, die da mitspielen, denen da exklusive Nutzungsrechte zugestanden wurden, die halt darauf...
Ja, es sind halt auch nicht alles Daten von der Bahn. Also wenn du auf bahn.de gehst und dann eine Suche machst, da steckt halt auch Daten von deinem lokalen Infrastrukturprovider, der die Busse irgendwie umfahren lässt mit drin. Und wenn du es von der Richtung gehst, könntest du sagen, ja, wie da die Urheberrechte verteilt sind und so weiter, ist völlig unklar. Und eben dann noch diese Daten, also die, ja, nicht nur Datenprovider, sondern wirklich Leute, die Software geschrieben haben, also Firmen, die das dann halt nur auf ihren Servern bereitstellen, die halt offiziell von der Bahn bezahlt werden, aber trotzdem halt bei diesen Firmen stehen. Und dann, ja, gibt's zwar Schnittstellen dafür, aber die kriegst du halt auch nicht so einfach.
Ja, wobei dieses Argument, dass ja diese also einige hundert Nahverkehrsunternehmen, denen ja die Daten gehören, das scheint ja aber dann bei Google nicht das Problem gewesen zu sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Google zu 300...
Nein, das steckt ja auch nicht drin.
Okay.
Das steckt ja nicht drin. Es steckt nur die S-Bahn, also bei den Google, also bei dem, ich sag, der Standard-Ding, der da mehr oder weniger ja von Google betreut wird, und das ist ein offener Standard, können also auch Leute mitmachen, GTFS, der hat für die Datei, die dann jetzt von der Bahn Richtung Google ging, enthält ja, wie gesagt, nur Züge okay. Und S-Bahn. Und die S-Bahn wird ja häufig von der Bahn betrieben.
Gut. Was ist daraufhin passiert, als er den Kram veröffentlicht hat? Die Bahn hat sich das nicht so richtig gefallen lassen wollen, sondern hat in einem offenen Brief geantwortet, indem sie ihn, ich weiß gar nicht genau, indem sie sich vorbehalten, zivil- und strafrechtlich gegen ihn vorzugehen und ihn, sagen wir mal, ein wenig rüde anfangen, sagen, ja, hier, das sind nicht deine Daten, die darfst du nicht veröffentlichen.
Naja, ich denke, sie wollten vor allem dann die potenziellen Nutzer dieser Daten ansprechen und die darauf aufmerksam machen, dass diese Daten stehen unter ODDBL, was da halt drunter steht, dann halt doch nicht so stimmen könnte oder ja, noch nicht so stimmt, weil er eigentlich gar nicht das Recht dazu hat, das unter die ODBL zu veröffentlichen. Und sie schreiben auch nur, wenn er das fortsetzt. Also sie haben diese CD beziehungsweise den Download für diese Offline-Datenbank dann auch offline genommen. Also du kannst dir das jetzt nicht mehr runterladen.
Ja, ein hoffnungsloser Versuch, oder?
Ja, na, die Frage ist halt jetzt auch,
was... Jetzt bestrafen sie ihre anderen Kunden, oder wie?
Ja, ich nehme mal an, sie gehen jetzt mal wieder in ihr Kämmerlein und machen halt ein bisschen Krypto drüber, damit es halt nicht mehr so leicht ist, für ihn das da rauszufummeln. Ich meine, im Endeffekt hilft es nichts, weil die App muss ja selber an die Daten rankommen, das heißt, die Entschlüsselung muss irgendwie passieren und dann kratzt man sich halt, wenn ihr kennt das Spiel mit irgendwie DVDs und DRM und Blu-ray, und dann kratzt man sich halt irgendwie aus dem Arbeitsspeicher raus, während die App drauf zugreift.
Also, so. Was er in dem Podcast nämlich auch gebracht hat, ist, hey, jetzt hat man einen Fahrplan für das nächste halbe Jahr da, weil der nächste Fahrplanwechsel ist erst in einem halben Jahr. Und zwischen den einzelnen Fahrplanwechseln ändert sich nicht allzu viel. Das heißt, man könnte theoretisch jetzt schon auch hergehen und sagen, okay, man macht jetzt ein offenes Wiki für Fahrplandaten und kann dann auf Basis dieses initialen Dumps dann die kleinen Änderungen Stück für Stück nachziehen, wenn sie sich halt ergeben. Also die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Und ja, sie sagen ihm ja in diesem offenen Brief auch eindeutig, wenn er damit fortfahren würde, würden sie rechtlich gegen ihn vorgehen?
Naja, das ist eine interessante Frage. Und zwar sagt er ja, naja gut, jetzt wo wir schon mal so einen Basisdatenbestand haben, ist es leicht, den zu pflegen für die Zukunft. So, indem man muss jetzt nur noch die kleinen Änderungen eintragen. Dagegen halten möchte ich, dass es ein Problem gibt, wenn man Endnutzern, also einer Community, versucht nahezulegen, Daten zu pflegen, die sie nicht selber erfasst haben. Ich meine, wir kennen das Problem mit Importen, wo man sagt, okay, wenn du mal eine Stadt importierst, dann wird die nie wieder einer pflegen, weil das sieht nämlich fertig aus. Und wenn etwas fertig ausschaut, dann fasst es keiner mehr an. Es sieht ja schon so fast fertig aus. Und ich glaube, dass er da in dasselbe Problem reinläuft, wenn er jetzt sagt, okay, wir erfassen das nicht selbst, sondern wir nehmen den Bahndatenbestand als Basis und pflegt das jetzt mal, wird sich da keine Community drum bilden. Glaube ich nicht.
Naja, ist die Frage, also du weißt halt konkret, es ändert sich zu dem Zeitpunkt was, und also es könnte schon funktionieren. Ich möchte, dass es nicht komplett sagen, okay, so wie er das sich vorstellt, funktioniert es überhaupt nicht. Also, könnte man das schon vorstellen, ja, dass das, falls die Bahn weiterhin so bleibt, durchaus eine Lösung wäre.
Eine interessante Frage ist natürlich auch, okay, ODBL sind die Daten, schreibt er, wir wissen aber nicht, ob das wirklich so ist. Wir wissen, dass es nicht so ist. Das heißt, wir dürfen sie auch nicht in OSM übernehmen. Gerne wir das möchten.
Also damals, ich glaube, 4. September wurden die irgendwie veröffentlicht. In der Wochenende hatte ich auch schon hingewiesen, weil mir kam das auch ein bisschen spanisch vor. und gesagt, bevor ihr da jetzt wirklich Daten rausnimmt in die OSM, schaut nochmal nach. Vielleicht sollte man nochmal ein paar Tage warten, ob das wirklich ODBL-Daten sind. Und hat sich dann ja auch rausgestellt, es sind keine. Er hat ja auch irgendwie, da gibt es ein Video, glaube ich, von irgendeinem Vortrag, den er gemacht hat in der C-Base. Und da sagt er es ja auch eigentlich deutlich, dass die Daten nicht unter ODBL sind.
Wie gesagt, er sagt dasselbe, er erklärt ja auch in diesem Podcast, ja, wie es genau abgelaufen ist. Und das war der netzpolitische Abend, wo er den Vortrag gehalten hat. Also sie haben sich in diesem offenen Brief auf explizit drauf bezogen. Und was sie auch noch gesagt haben, dass sie mit ihm jetzt nicht mehr zusammenarbeiten werden, aber das Gespräch mit anderen Open Data Förderern suchen werden. Und daran sind auch dann die Wikimedia, also der Verein hinter der Wikipedia in Deutschland, aufgesprungen und hat gesagt, ja, daran werden wir das jetzt messen oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass die sich auch ein bisschen drum kümmern wollen, dass da es vorangeht, aber ja, schauen wir mal.
So, wollen wir dann noch auf das andere Projekt eingehen, das er dann auf der Datenbasis gemacht hat? Weil er hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich schon mal Daten von der Bahn abgrase, dann gucken wir mal, was kann man denn noch so abgrasen?
Also ich glaube, er hat das nicht allein gemacht. Er hat nur die Visualisierung, also die Karte dafür gemacht. Und ich glaube, das ist nochmal ein anderes. Also er hat das nicht auf Basis von den Daten gemacht, sondern wir sprechen jetzt von dem Zugmonitor, der unter süddeutsch.de läuft. Sondern er hat da auch, geht regelmäßig auf die bahn.de-Seite und holt sich da von den großen Hauptbahnhöfen die Verspätung, also den Fernverkehr sozusagen, und stellt das dann entsprechend auf einer Karte da, welcher Zug von woher wie Verspätung hat, und erlaubt es halt vor allem auch, in die Vergangenheit zu schauen und sich dann eben anzuschauen, okay, wo tritt denn häufig Verspätungen auf und so weiter, was die Bahn selber nicht anbietet.
Also jetzt nicht nur, er zeigt jetzt nicht nur die Verspätung so tabellarisch an, sondern er macht wirklich, zeigt alle Bahnlinien, also alle IC- und ICE-Linien, wenn ich das richtig gesehen habe, und darauf die Züge, wo sie gerade sind und in welche Richtung sie sich bewegen. Und man kann dann quasi so in Realtime oder in fast Realtime zugucken, wie die Züge so in Bewegung sind auf ihren Strecken. Und sieht dann halt auch, wenn ein Zug nicht ankommt. Und sieht auch sehr schön, wie denn so da die Abhängigkeiten sind. Also wenn ein Zug zu spät in den großen Hauptbahnhof einfährt, dann fahren halt auch alle von dort abfahrenden Züge zu spät los schon und so. Und das kann man da echt toll mal nachvollziehen, wie denn so dieses komplexe System, es sieht so ein bisschen aus wie Ameisen, die da durch Deutschland krabbeln, wie komplex das alles so ist eigentlich.
Ja, also das sind halt die einzelnen Bahnhöfe eingezeichnet, so mit Linien verbunden, und darauf fahren dann halt so Pfeile von A nach B, und die sind dann entsprechend farblich je nach Verspätung eingefärbt.
So. Haben wir noch was zu Open Data?
Ja, wir haben zu dem Ding Fahrplandaten haben wir nicht mehr allzu viel. Ich kann wieder noch ein bisschen von einer Veranstaltung berichten, auf der ich zwischen unserer letzten Folge und jetzt war. Und zwar auf dem Open Knowledge Festival. Und da ging es eigentlich auch um, oder eins, es ging um alles Mögliche. Also ist interessant, wie weit Open Knowledge da ausgelegt wurde. Da ging es dann auch um so Open Design, also wenn dir mit einem Lasercutter oder mit einem 3D-Drucker oder ein Workshop haben sie irgendwie so eine CNC-Fräse an einem Tag gebaut. Aber es ging dann halt auch um Open Cities, da Teil davon eben so Open Public Transport und welche Schnittstellen es da gibt. Und Vorträge sind relativ viele online. Ich werde jetzt nicht von allen berichten, sondern nur von diesem Public Transport Ding. Ich denke, das wird die meisten Leute, oder waren am ehesten noch OSM relevant davon. Und zwar muss man sich so vorstellen, da haben von verschiedenen Ländern Leute berichtet, was sie denn mit den Daten von den von den dortigen Betreibern, von den Zügen und so weiter alles machen, was es da für Schnittstellen gibt. Wirklich so richtig Erfahrungsbericht. Also der eine hat halt einfach mal nachgefragt, er würde da gerne mal Zugang haben und so. Und die haben gesagt, ja, kannst du machen. Aber du musst dann diese kommerzielle Software da kaufen, und weil es geht halt nur so. Und das hat er dann halt am Anfang mal gemacht für einen kleinen Bereich, und dann ist es halt wirklich bis in die höchsten Ebenen in der Regierung, die dann da auch für für die Bahn zuständig waren, gegangen und die haben gesagt, ja toll, das kann doch nicht sein, dass wir da so kommerzielle Software ansetzen und der sich das da teuer kaufen muss. Das muss man schon irgendwas Gescheites verwenden und so. Und ja. Oder auch interessant, es gibt da neben GTFS, das wir vorhin schon erwähnt hatten, dass im Prinzip ja so eine Art Satz von CSV-Dateien in einem ZIP-File drin sind. Auch einen
Wie heißt dieses Dateiformat und wofür ist es
nochmal gut? GTFS ausgeschrieben heißt es Generalized Transit Feed Specification.
Ist mal, glaube ich, Google, ne?
Ursprünglich war es mal Google Translate Feed Specification. Ist aber im Prinzip halt so einfach gemacht, weil es CSV ist, dass es noch beide Seiten am ehesten verstehen. Also du hast dann halt eine Liste von wann fährt dieser Zug ab. Diese Files können teilweise auch Gültigkeitsdinge haben. Das heißt, die gehen dann nur von Januar 2011 bis Dezember 2013 oder sowas in der Richtung. Also das sind teilweise die richtigen Fahrpläne drin, ohne dass sie generalisiert sind. Und da gibt's auch, also in den USA ist das absolut Standard, dass die Treiber der Busse und U-Bahn und Züge solche Dateien auch bereitstellen in diesem Format. Manche davon eben auch unter einer freien Lizenz, sodass sich jeder benutzen kann. Und in Europa kommt es erst so langsam. Ja, es gibt da auch noch so einen anderen Spezifikation. Also naja, okay, es gibt noch GTF Realtime. Da geht es dann um Echtzeitdaten, also welche Züge kommen wann an, haben wie Verspätung. Und dann hat er auch noch vorgestellt, oder jemand anders vorgestellt, ein Protokoll namens Siri. Das hat jetzt nichts mit der Spracherkennung unter iOS zu tun, sondern ich weiß gar nicht, was es jetzt ausgeschrieben heißt, aber da geht es auch so um Echtzeitdaten und das ist jetzt wohl so der Standard, der sich in der EU so Stück für Stück durchsetzt. Und was ich da vor allem beachtenswert fand, die haben da auch sowas wie, wie voll ist denn dieser Bus und so weiter vorgesehen. Das heißt, cool. Es gibt da in manchen Ländern ist es wohl üblich, dass in den Bussen so Kameras oben eingebaut sind, die automatisch erfassen mit einer mit GPS. Also sie wissen, an der Position sind so viele Leute aus und so viele Leute eingestiegen. Und er hat dann so ein Mockup gezeigt, oder ich glaube, so eine Funktion der Anwendung, die halt dir angezeigt hat, okay, in 5 Minuten kommt ein Zug, der ist total voll, aber wenn du nochmal 8 Minuten wartest, dann ist ein total leerer Zug und dann kannst du dich vielleicht auch hinsetzen und irgendwas tun. Also wäre toll, wenn man sowas auch bei uns hätte. Und ja, kann nur jedem empfehlen, diese Vorträge, der sich dann sieht, diese Vorträge mal anzuschauen. Was es auch noch geben wird, ist, die arbeiten jetzt an so einer Art Handbook für so Anbieter von, also für Betreiber von so öffentlichen Nahverkehr, wo es einfach mal die wie das in den einzelnen Ländern so gelaufen ist, zusammenfassen und wenn man jetzt in so einem Unternehmen arbeitet und das auch voranbringen will, wo man dann am besten ansetzt, Lessons learned und so weiter.
Ein wie mache ich meinen Job richtig Handbuch?
Ja, aus unserer Sicht ja, und aber halt auch sowas Einfaches, wo bekomme ich das Geld dafür her? Und also da empfiehlt sich wohl immer an das Marketing-Department untergehen und das dann halt darüber zu machen. Und interessant war auch, also einer hat Studien, also der von Helsinki, der die Konferenz war in Helsinki, der Mensch war da auch da und hat halt erzählt, also seitdem sie diese besten, sie haben da so einen App-Wettbewerb gemacht, sie haben so ein ewig APIs, aber halt nie und gesagt, dass es sie haben und haben dann eben so einen Wettbewerb gemacht und da sind halt verschiedene Anwendungen entstanden. Und er hat dann wirklich aus diesen, dadurch, dass diese Anwendungen jetzt da sind, aus den Statistiken, die Umfragen, die danach schon geschlossen, dass mehr Leute dadurch den öffentlichen Nahverkehr nutzen und sie vor allem zufriedener sind. Was ich dann doch auch mal ganz beachtlich finde, habe ich jetzt von deutschen Statistiken noch nicht gehört. Wäre mal interessant, das in der Richtung auch mal auszuwerten.
Solche Daten haben. Solche Dinge sind jetzt ja nicht irgendwie neu, dass man sagt, naja, okay, wenn die Bahnoberfläche nicht so scheiße wäre, um meinen Zug zu buchen, dann würde ich vielleicht mehr Bahn fahren. So, und wenn das kann man sich ja schon vorstellen. Also wenn ich da versuche, mir das zusammenzuklicken und es kommt halt irgendwie nur Käse bei raus und ich sehe, ich kann diese Route nicht fahren, vielleicht könnte ich sie doch fahren, aber ich müsste halt irgendwie, ja, vielleicht gibt es mir einfach nicht das Ergebnis, was ich bräuchte. Ja, sagt mir nicht, dass ich da, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel schon mal den Effekt gehabt, dass er mich nochmal in den Regionalexpress gesetzt hat, um irgendwie 2 Haltestellen zu fahren. Dabei wäre ich, wenn ich zu Fuß gegangen wäre, wahrscheinlich schneller gewesen als Gleis wechseln, also Karte kaufen, einsteigen, hinfahren, aussteigen, wieder die Treppe runter. Und im Prinzip bin ich nur irgendwie ein paar hundert Meter weiter. Also so Sachen habe ich schon gesehen. Ich meine, die arbeiten ja auch an ihrer App, aber sie arbeiten halt nicht so schnell, wie sie könnten, weil sie ja jetzt keinen Druck haben. Also sie sind ja die Einzigen. Sie sind die Einzigen, die Daten haben dürfen.
Nein, also das ist ganz anders, als du das vorstellst. Ich kenne jemanden, der für so eine Firma arbeitet, der die iOS-App von der Bahn entwickelt hat. Und die haben halt einfach ihre... Also die sind technisch schon weiter, aber sie können es einfach nicht zu den Kunden pushen, weil die Bahn sagt, ihr dürft es nur dann zu den Kunden pushen, wenn das doch unsere Qualitätsdinger gelaufen ist und so weiter. Und das machen wir nur einmal im Jahr. Das heißt, sie versuchen halt dann lokal auf ihrem Zwischenschicht zwischen der Hakon, also das ist diese Firma, die diese Fahrplansuche für die Bahn betreibt und auch die ganzen Datenbanken dahinter und ihre iPhone-App. Daran können sie halt teilweise noch ein bisschen was drumherum fixen, aber wirklich eine neue iPhone-App können sie dann erst später rausschieben.
Wobei, gerade diese iPhone-App, die hat mich ja letztens total überrascht, was sie schon alles kann. Hätte ich ja nie gedacht. Also ich saß im Zug, natürlich Verspätung, der erste Anschlusszug. Hätte mein Anschlusszug dann wieder nicht gekriegt im nächsten Bahnhof. Dann frage ich den Schaffner, der da rumrennt, der völlig überfordert. Greift sich dieses ICE-Blättchen da, dieses Papierblättchen, guckt da rein und sagt mir, ja, fahren Sie doch mit dem und dem Zug. Mhm. Ich so, aha, ja, sehr fortschrittlich. Und dann denke ich, ach, hast du irgendwie so eine App da? Und die hat mich dann echt überrascht. Ja, ich konnte live meine Verspätung sehen und er hat mir auch sogar vorgeschlagen, welchen Zug ich jetzt nehmen kann, alternativ. Also, da ist echt viel machbar und ich glaube, wenn du sagst, dass sie das nur einmal im Jahr releasen, das kann ich mir so gut vorstellen.
Hm. Ich meine, es gibt natürlich Dinge, die sie nie machen werden. Also zum Beispiel, sagen wir mal, die Bahndaten verheiraten mit einem Carsharing-Anbieter, der nicht unter ihrem eigenen Dach, also die Bahn hat ja ihr eigenes Carsharing-Ding, aber mit einem anderen Anbieter, der vielleicht näher dran ist, zum Beispiel ihre Daten verschneiden. Oder zum Beispiel, oder sagen wir mal, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das machen. Vielleicht die Daten verschneiden mit Autonavigation, dass ich sage, okay, hier wohne ich und ich will dahin, dann sagen sie, naja, am schnellsten wärst du, wenn du irgendwie die 50 Kilometer mit dem Auto fährst, dort dann parkst, da ist Parkplatz und dann fährst mit dem Zug weiter. Ich meine, manchmal...
Ja, also das würden sie vielleicht schon noch machen, aber wirklich Konkurrenz sind jetzt immer mehr diese Fernbusse, die halt auch auf langen Strecken wirklich günstiger sind und so weiter und das musst du halt momentan manuell planen. Da musst du halt wissen, okay, von da nach da fährt jetzt der Bus, und da kann ich dann mit dem Zug weiterfahren und die Bahn selber, die ignoriert natürlich diese Strecke total und benutzt dann irgendwelche anderen.
Ja, oder zum Beispiel mal mit mein Taxi verschneiden und sagen so, wenn ich aus dem Zug aussteige, dann wartet das Taxi schon auf mich und sagt dem aber mal, wann ich wirklich da bin und nicht, wann das der Fahrplan sagt, dass ich da bin. Also da könnte man schon eine Menge machen, wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass sie das machen wollen. Und da wären natürlich offene Daten nicht schlecht.
Ja, und vor allem eben auch offene Schnittstellen. Also weil gerade für diese Live-APIs, da brauchst du halt einfach Schnittstellen. Das bringt dann nichts, wenn du irgendwo die Daten hinlegst, die dann wieder einen halben Tag alt sind.
Okay. So, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Heute ist Montag. Am kommenden Wochenende ist das Hack-Weekend. Also ich gehe mal davon aus, dass wir die Sendung bis dahin auch schon wieder raus haben. Um Hack-Weekend haben wir letzte Woche angekündigt. Jetzt ist es noch möglich, sich zu entscheiden, hinzukommen. Also packt noch schnell die Koffer und kommt. Wir würden uns freuen. In Karlsruhe, ob wir da eine Sendung machen, müssen wir mal schauen. Das hängt von so ein paar Faktoren ab, die sich noch nicht so leicht quantifizieren lassen. Aber wir werden alle da sein, oder? Wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Es sieht momentan danach aus, ja.
Ja, also falls ihr uns mal persönlich sagen wollt, wie gut unser Podcast ist, dann könnt ihr das da machen. Und mal gucken, vielleicht finden wir dort auch die Zeit und die Ruhe, nochmal was aufzunehmen und euch das zu senden. Und damit könnten wir die Sendung eigentlich auch schon beschließen. Ja. Was meint ihr?
Haben wir noch irgendwas? Ja, von der Länge her sind wir diesmal ja bei circa einer Stunde oder ein bisschen mehr als einer Stunde, oder?
Ja.
Ja, das heißt, der Kommentar, der sich da ein bisschen wehrte, dass wir zu lang sind, hat zufälligerweise auch sogar mal eine kürzere Sendung bekommen.
Ja, wie gesagt, ja. Wir machen so lange, wie wir Themen haben. Wenn ihr uns Themen schickt, dann machen wir auch länger. Wenn wir keine haben, dann machen wir halt kürzer. Oder quatschen mehr, Mist. So, okay. Audioqualität wurde angemerkt. Mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser geworden ist. Hatten jetzt nicht so richtig Zeit, da dran zu schrauben, aber naja, vielleicht wird's ja noch, ne? Und ansonsten bleiben wir bei unserem Aufruf, schickt uns Namen, schickt uns Intro-Musik.
Oder? Ich habe schon einen Vorschlag. Hat sich den von euch jemand angehört?
Den habe ich mir angehört.
War das ein konkreter Vorschlag?
Das war ein konkreter Vorschlag. Ich weiß nicht, dürfen wir den hier einspielen?
Ja, der ist ja wohl hoffentlich CC lizenziert oder so.
Ich fürchte nicht. Deswegen habe ich ihn jetzt auch nur so mit einem halben Auge akzeptiert. Was war es denn überhaupt? Was hatten sie vorgeschlagen?
Ich hatte mal reingehört in diesen Vorschlägen, diese Portale, die freie Musik verbreiten.
Einmal um die ganze Welt von Karel Gott war der Intro-Vorschlag. Aber ich fürchte, das ist nicht CC. Also, wir sind gut im Reden. Wenn ihr gut in Musik seid, dann sucht uns doch mal was raus. Bastelt uns mal was. Schickt uns mal was.
Besteht die Gefahr, dass wir irgendwas aussuchen.
Oder gar nichts nehmen. Ewig lang.
Vielleicht was mit Fahrradklingel drin. Oder Autohupen oder... Weiß nicht. Ah, ihr seid doch kreativ. Wie bitte?
Ich, Fahrradhupen, ja, toll. ich musste gerade an dieses tolle Bild denken. Brücke abgerissen, Straße gespalt und vorne dran steht so ein Schild. Diese Brücke ist seit so und so vielen bei OSM entfernt. Mit OpenStreetMap wäre die Navi gefolgt, hier gelandet. Mit OpenStreetMap wäre das nicht passiert.
Gut.
In diesem Sinne.
Schönen Feierabend.
Und tschüss.
Ciao.